Was verbindet Konzentrationslager und ihre Nachbarschaften früher und heute? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit gestern die Europäische Sommeruniversität in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Entgegen der Behauptung, man habe nichts gewusst, das hat man ja so oft gehört, geht die historische Forschung heute davon aus, dass man sehr wohl davon gewusst hat und dass die Konzentrationslager in einer engen Wechselbeziehung mit ihrem regionalen Umfeld standen. Darüber spreche ich jetzt mit Andrea Gell, der Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Die Beziehung zwischen Konzentrationslagern und dem Umfeld und der Region drumherum zu untersuchen, warum ist das wichtig? Vielleicht gerade jetzt auch.
Ja, das haben wir gestern auch im Gespräch gemerkt. Zum einen kann man sagen, dass die Forschung zu diesem Thema gerade wieder Anlauf nimmt und gerade jüngere ForscherInnen sich damit beschäftigen. Und damit ist es ein guter Anlass, dies auch zusammenzuführen. Zum anderen merken wir, dass die Frage auch aufkommt, gerade auch von ausländischen Besuchenden, die uns besuchen. In Ravensbrück waren ja über 40 Nationen inhaftiert. Das heißt, ausländische Besucher fragen ganz häufig, wie steht eigentlich die Umgebungsgesellschaft zu diesem Ort? Und wir haben es auch gestern gemerkt, dass in politisch angespannten Zeiten, nenne ich es, wie wir es gerade haben, dass auch der Blick auf die Gedenkstätten zunimmt. Wie sind es feste Anker in unserer Gesellschaft? Können wir hier etwas lernen, wie wir uns verhalten? Also kein Gleichsetzen, aber ein Lernen aus Verhaltensmodi. Mhm.
Nachbarschaft, das heißt jetzt im Fall vom KZ Ravensbrück, Fürstenberg an der Havel, das wurde ab 1939, glaube ich, errichtet, war das größte Konzentrationslager für Frauen auf deutschem Gebiet. Was ist denn aus dieser ersten Zeit damals historisch belegt? Wie viel tatsächlich wussten die Anwohnerinnen und Anwohner? Also irgendjemand muss das Lager ja auch erbaut haben, ne?
Ganz genau, damit fängt es nämlich auch an. Also neben der Wahl des Standortes waren es natürlich vor allem Bauarbeiter aus der Region, Bauunternehmen, die beispielsweise den Zellenbau gebaut haben oder die Baracken ausgebaut haben, dort die Betten reingebaut haben. Das waren Menschen aus der Region. Dann war es die ganze Infrastruktur, sprich einige der höheren SS-Funktionäre oder auch Aufseherinnen waren mit ihren Familien da. Das heißt, die Kinder sind hier zur Schule gegangen, die Menschen sind abends hier auch in die Kneipe gegangen, in die Tanzlokale gegangen, die Fleischer haben geliefert, die Bäcker haben geliefert. Also die gesamte große Infrastruktur dieses Lagers ist natürlich ein Stück weit auch durch die Umgebung nochmal gefördert worden. Und von daher konnte man in der direkten beruflichen Interaktion ist man dann mit dem Lager in Kontakt gekommen. Aber viele der Häftlinge oder ein großer Teil ist auch am Bahnhof angekommen, auf einem Nebengleis. Und die Häftlinge sind dann durch die Stadt gelaufen. Das heißt, die Menschen haben sie gesehen.
Sie haben gerade beschrieben, wie das eben auch von Menschen aus der Umgebung erbaut worden ist. Das heißt, die Region hat wirtschaftlich ja auch vom Konzentrationslagerbau profitiert, richtig?
Absolut. Absolut, und es war ja auch eine schwierige Zeit. Wir wissen, es gab eine Wirtschaftskrise in den 30ern und damit sind natürlich auch viele Betriebe wieder hochgekommen und konnten sich etablieren.
Gab es denn damals auch Protest, also zum Beispiel gegen die Inhaftierung der Frauen oder auch andersherum gegen die Ansiedlung, so nicht bei uns?
Davon wissen wir ehrlich gesagt nichts. Mhm. Also es ist eher die Beschreibung von Distanz, es ist eher die Beschreibung, dass man nichts gewusst hat, dass man ja auch nichts tun konnte, dass es andere waren, dadurch, dass es ja nicht die Stadt war, die das Lager verwaltet hat, sondern die SS und das Wirtschaftsverwaltungshauptamt, konnte man die Verantwortung ja auf andere Kräfte schieben und konnte sich damit auch sehr stark rausziehen. Mhm. Und in der Tat hat die Stadt das Lager nicht gebaut, aber hatte eben ganz stark davon profitiert.
Wie war denn das dann nach der Befreiung? Die Initiative, an das Konzentrationslager zu erinnern in Form einer Gedenkstätte, ging die denn auch von Anwohnerinnen und Anwohnern aus?
Die Initiative ging eher von ehemaligen Häftlingen aus, beziehungsweise von Betroffenen und nicht so sehr aus der Stadt. Man hat erstmal, man muss dazu sagen, dass das Lager Ravensbrück ja auch sofort in sowjetische Hand gegangen ist und dann auch für die sowjetische Armee genutzt wurde. Das heißt, es gab auch erstmal gar nicht die Möglichkeit, sich da so stark zu bewegen. Und dann hat 1959 die DDR die Gedenkstätte als nationale Mahn- und Gedenkstätte gegründet. Also es ist zunächst über ehemalige Häftlinge die Initiative gekommen, ist dann aber von der DDR als Staat aufgegriffen worden.
Wie ist denn das heute? Es gibt ja, das haben Sie eingangs auch schon erwähnt, natürlich viele internationale Besucherinnen und Besucher. Es gibt Schulklassen, andere Gruppen. Wie sehr werden denn die Veranstaltungsangebote von der Gedenkstätte auch von Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft wahrgenommen?
Es kommen immer auch Menschen aus der Stadt und aus der Nachbarschaft und die haben auch großes Interesse. Und es ist für viele auch wichtig, dass sie diese Gedenkstätte in der Nähe haben. Es gibt aber auch viele, die sagen, ich musste zu DDR-Zeiten in die Gedenkstätte und ich nehme mir jetzt die Freiheit, nicht mehr zu müssen und nicht mehr zu kommen. Und die Gedenkstätte hat sich auch sehr verändert seit den 90er Jahren. Und ein solcher Ort ist immer dann wahrscheinlich am originalsten zu dem Zeitpunkt, zu dem ich sie zum ersten Mal sehe. Und für viele hat sie sich auch zu sehr verändert. Aber wir versuchen immer wieder auch mit Veranstaltungen in die Stadt zu gehen und damit auch eine Verbindung zu schaffen.
Nun sprechen wir natürlich über die Gedenkstätte Ravensbrück. Wie sehr, meinen Sie, lassen sich Ihre Erfahrungen dort auch mit den anderen Gedenkstätten vergleichen?
Wir hatten gestern eine Diskussion mit Kolleginnen aus Bergen-Belsen und aus Dora-Mittelbau und sie konnten ganz Ähnliches erzählen. Also es ist immer eine kleine Menge, die sich interessiert und andere, die sich eher distanziert halten, die auch sagen, sie möchten sich mit dieser schweren Geschichte nicht beschäftigen.
Die Sommeruniversität zum Thema ist gestern losgegangen. Sie haben ja jetzt schon einiges erwähnt, worüber diskutiert wurde. Auf welchen Impuls, auf welche Diskussion sind Sie noch gespannt in diesen Tagen?
Ich bin gespannt auf den Vortrag über Griechenland und heute auch nochmal über die räumliche Erfahrung und über die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme um Großrosen herum. Großrosen hatte besonders viele Außenlager und gerade die Außenlager waren ja nochmal viel stärker in die Gegend gebaut und damit nochmal stärker auch in Kontakt mit Menschen.
Haben Sie herzlichen Dank an dieser Stelle erstmal fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Danke, Andrea Gennist war das, die Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück. Gestern ist in Fürstenberg-Havel die Sommeruniversität gestartet. Lager, Räume, NachbarInnen, die geht bis Ende der Woche. Und dieses Gespräch hier zum Thema finden Sie gleich auch auf radio3.de.